Fritz.
Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Die Show mit Internet und so, die hört ihr hier jetzt bei Fritz. Und bei Trackback geht's heute um die Netzneutralität. Die ist nämlich in Gefahr. Warum das so ist, das klären wir heute in der Sendung. Und wenn ihr euch jetzt fragt, so Netzneutralität, was war das nochmal? Keine Sorge, das klären wir vorher auch nochmal. Außerdem schauen wir auch mal, wann Bloggen für lau eigentlich cool ist und wann das eigentlich eher eine uncoole Sache ist. Außerdem spielen wir noch Pokémon und wir landen in einem UFO-Hafen.
Fritz Trackback.
Bei Trackback haben wir jede Woche für euch aber auch Netzmusik, also solche Musik, die ihr euch kostenlos, zumindest in den meisten Fällen, aus dem Netz auch runterladen könnt unter der Creative Commons oder kurz der CC-Lizenz beziehungsweise auch unter anderen freien Lizenzen. Yamendo, das ist so ein Netzmusikportal, hat eine Valentinstags-Playlist rausgebracht und okay, ich gebe zu, wir sind ein bisschen spät dran für Valentinstag, macht aber nichts, denn ist ja eh eigentlich nur so ein Feiertag für Schmuckhersteller, den kann man ja auch gekonnt ignorieren. Die Playlist ist trotzdem nicht schlecht und morgen ist ja Sonntag. Das heißt, da könnt ihr ja mal so mit eurem Liebsten oder der Liebsten oder einfach nur euren liebsten Freunden zu diesem Soundtrack hier wunderbar schön frühstücken. Der kommt von Manolis Mamusius und heißt In Love. Manolis Mamusius In Love, ein wunderschöner instrumentaler Song und sogar nur einer von vielen auf der Valentinstags-Playlist von Yamendo. Im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr einen Link dazu.
Fritz Trackback. Vom www. ins RADIO.
Schaffen es hier bei Trackback jede Woche ein paar Links, von denen wir denken so, die sind echt ganz spannend, die solltet ihr euch auch mal angeschaut haben. Und dieses Mal geht es um Glassholes, eingesperrte Vögel und einen vielleicht doch nicht so geschmacklosen Tumblr-Blog. Scarlett Kubosek hat die Linktipps für euch.
Grinsende Gesichter, nach oben gereckte Daumen und Peace-Zeichen. Die gibt's auf diversen Selfies zusammen mit Obdachlosen zu sehen. Ihr wettert jetzt vielleicht los, wie geschmacklos, wie kann denn Fritz sowas vorstellen? Aber Nein, wenn ihr bis zum Ende des Tumblrs Selfies with Homeless People durchscrollt, dann erwartet euch eine Überraschung. Da steht nämlich folgender Vorschlag: Wer das wütend macht, der könne doch etwas für Obdachlose spenden. Eine gute Idee. Flappy Bird ist tot. Diese traurige Nachricht haben wir euch in der letzten Woche bei Trackback überbracht. Das fiese Spiel mit dem Vögelchen hat schon einige digitale Nachahmer gefunden. Die amerikanische Produktentwicklerin von Qui hat den toten Vogel jetzt tatsächlich wieder auferstehen lassen. Er lebt jetzt außerhalb der digitalen Welt weiter als Flappy Bird in a Box. So funktioniert's. In einem Pappkarton steuert ihr einen auf einen Strohhalm aufgeklebten Flappy Bird mit Hilfe von kleinen elektronischen Controllern. Auf einer Spule läuft die Spielwelt durch die Box. Schaut's euch am besten selber an. Das Digitalmagazin Debug hat das Video auf seiner Seite verlinkt. Noch in diesem Jahr soll sie auf den Markt kommen, die Google Glass. Googles Datenbrille ruft aber auch ständig Datenschützer auf den Plan, weil unter anderem Nutzer mit der Brille ständig aufgenommen werden. Das Problem scheint auch Google erkannt zu haben und hat eine Art Google Glass Knigge veröffentlicht, wie man sich mit der Brille auf der Nase zu verhalten und nicht zu verhalten hat. Zum Beispiel, wenn ihr mit Google Glass Freunde finden wollt, dann solltet ihr nicht allein in einer Ecke eines Raumes stehen, Leute anstarren und sie dabei aufnehmen. Don't be a glass hole. Unsere Gehirne sind im Digitalzeitalter angekommen. Echtes Gesicht? Smiley? Egal. Denn euer Gehirn verarbeitet beides genauso, das zeigt eine aktuelle Studie, über die Zeit online berichtet. Heißt, in eurem Hirn sind die gleichen Regionen aktiv, egal ob euch online ein Smiley anlächelt oder jemand auf der Straße. Die Forscher kommen deshalb zu dem Schluss, dass die Sprache der Internetkommunikation unsere Gehirne verändert. Denn Babys erkennen Smileys noch nicht automatisch als ein lächelndes Gesicht. Vor einem Jahr hat der Bundestag das Leistungsschutzrecht beschlossen. Darin geht es darum, dass Verlage von News-Aggregatoren, wie zum Beispiel Google News, Geld verlangen dürfen, wenn diese Textanrisse von ihnen verwenden. Google hatte daraufhin gesagt, na dann taucht er bei uns einfach nicht mehr auf. Auch andere Aggregatoren machen das so. Wer trotzdem noch Textanrisse verwendet, muss damit rechnen, ab März von der Verwertungsgesellschaft Media zur Kasse gebeten zu werden, der sich mehrere Verlage angeschlossen haben. Mal sehen, was wir ab März noch so im Netz zu sehen bekommen. Von Mittwoch auf Donnerstag Nacht übernahm Facebook die Messaging-App WhatsApp. Zwar war WhatsApp auch schon vorher bekannt dafür, es mit dem Datenschutz nicht so genau zu nehmen. In Verbindung mit Facebook scheinen trotzdem einige Nutzer noch mehr Angst um ihre Daten zu haben und verlassen WhatsApp. Patrick Beuth hat für Zeit Online 4 alternative verschlüsselte Messenger getestet: Threema, SureSpot, ChatSecure und Telegram. Hundertprozentige Sicherheit kann man euch bei diesen Diensten zwar auch nicht garantieren, aber auf jeden Fall mehr als bei WhatsApp.
Und wenn ihr jetzt trotzdem immer noch denkt, aber alle meine Freunde haben eben nur mal WhatsApp und den ganzen anderen Kram, den nutzt doch kein Mensch, dann sei euch gesagt, Threema zumindest ist gerade auf Platz 1 der Downloadcharts im App und auch im Google Play Store. Vielleicht ist das ja mal ein Anreiz, das zumindest mal auszutesten. In unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr auf jeden Fall alle Links dazu und auch natürlich alle Link-Tipps und die Links zur Netzmusik dieser Sendung, die wir hier euch immer spielen, wie zum Beispiel auch diesen Track von Kitsimius von Karl Malone. Da hatte ich es doch gerade indirekt natürlich wieder falsch gesagt. Kit Simmias ist der Interpret dieses Songs und Karl Malone heißt der Song. Und Kit Simmias kommt aus der Materia Crew und der Spanier hat angefangen mal so als Live-DJ für das Materia-Projekt Masimoto und hat sich dann so nach und nach als Beatbastler und Solokünstler etabliert. Und jetzt erscheint mit Wet Sounds am 7. März endlich die Platte von Kit Simmias. So ein ganz verspieltes Elektronika-Album mit richtig fetten Beats. Das wird nicht nur Materia-Fans erfreuen. Wer ist von euch bis dahin jetzt nicht mehr aushalten kann, der kann ja mal auf die Webseite gehen von Kit Simmias. Da gibt es nämlich die Teaser-EP Jalapenos Horror und die kann man da runterladen und im Gegensatz zum Materia-Album das sogar für lau.
Fritz Tracknick.
Erinnert ihr euch noch an die Drosselcom? Die Telekom wollte ja euer Datenvolumen beim Surf drosseln, außer natürlich ihr nutzt spezielle Dienste, die natürlich direkt von der Telekom angeboten wurden. Solch ein Zweiklassen-Internet sollte sogar gesetzlich verhindert werden. Dazu gibt es jetzt auch eine EU-Verordnung, beziehungsweise am Montag wird darüber abgestimmt werden. Es sieht jetzt aber so aus, als käme das Zweiklassen-Internet nun doch. Und diese EU-Verordnung, die erhält gar nicht die Netzneutralität. Das sagen zumindest Bürgerrechtler wie Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft. Und genau darüber habe ich mit ihm schon vor der Sendung gesprochen und wollte zuerst mal von ihm wissen, was man denn nochmal unter diesem Grundprinzip des Internets Netzneutralität überhaupt versteht.
Unter Netzneutralität versteht man, dass unabhängig vom Absender oder vom Empfänger oder aber auch vom Inhalt sämtliche Daten mit einer gleichen Geschwindigkeit und einer gleichen Qualität übertragen werden. Das bedeutet, alle Daten werden gleich schnell oder gleich langsam durch die Leitungen von den Providern transportiert.
Was hat das jetzt mit einem Zwei-Klassen-Internet zu tun?
Das hat damit was zu tun, dass Provider das nicht wollen. Provider wollen extra Geld auf bestimmte Dienste verlangen. Das bedeutet, dass zum Beispiel wer Facebook oder YouTube sich anschauen will, dafür extra Geld bezahlen muss als Kunde, aber auch, dass halt diese Anbieter, zum Beispiel YouTube oder Facebook, an die Provider wiederum Geld bezahlen, dass ihre Dienste bevorzugt behandelt werden und damit schneller durch die Leitung gebracht werden. Und deswegen sprechen wir von einem Zweiklassen-Internet, weil der Kunde einen Dienste bekommt, die zum Beispiel verlangsamt sind oder die schneller und bevorzugt behandelt werden.
Gibt es da konkrete Pläne von Unternehmen auch schon, die sagen, wir kaufen uns da irgendwo ein, beziehungsweise wir werden halt irgendwie hinten überfallen?
Ja, solche Pläne kennen wir zum Beispiel also ganz extrem aus dem Mobilfunkbereich, wo zum Beispiel ein bestimmtes Datenvolumen zur Verfügung steht und wenn dieses aufgebraucht ist, werden dann trotzdem noch bestimmte Dienste wie zum Beispiel Spotify oder Facebook mit der gleichen Geschwindigkeit wie zuvor übertragen.
Das klingt ja alles eben eigentlich nicht so cool und jetzt dachte man ja eine Zeit lang auch, okay, die Netzneutralität könnte ja vielleicht auch in einem Gesetz festgeschrieben werden, sollte auch so sein. In der EU-Verordnung, die kommen soll ab der nächsten Woche, klingt das jetzt ein bisschen anders. Was genau haben die da vor?
Also in der EU-Verordnung wird genau das erlaubt, dass eben Spezialdienste, so wird das genannt, eingeführt werden, wo dann eben Provider zum Beispiel sagen können, das ist ein Spezialdienst und dieser wird bevorzugt behandelt. Das könnte dann zum Beispiel Facebook sein, das könnte YouTube sein, das kann aber alles mögliche andere auch sein. Das ist in der Verordnung überhaupt nicht definiert. In der Verordnung ist auch nicht definiert, was mit den Kunden passieren soll. Also wie jetzt zum Beispiel Kunden aus dieser Schlinge sich sozusagen befreien können. Das hat natürlich wahnsinnige Auswirkungen auf Start-up-Unternehmen oder auch auf nicht kommerzielle Online-Angebote. Die könnten zum Schluss ganz aus der Internetwelt verschwinden, weil sie einfach so langsam durch die Leitung gebracht werden, dass sie am Ende gar nicht mehr benutzbar sind. Zudem ist in der Verordnung auch vorgesehen, dass zum Beispiel Netzsperren eingeführt werden können, weil das Problem ist ja, dass Provider überhaupt erstmal herausfinden können, welche Dienste jetzt bevorzugt behandelt werden können oder nicht, erstmal in diese Datenpakete, die übertragen werden, reinschauen soll. Und das soll gleichzeitig dazu genutzt werden, um schwere Straftaten zu verhindern, die auch nicht näher definiert sind. Und das führt dann schlussendlich einfach zu Netzsperren. Und das ist auch ein weiteres Problem, diese Verordnung. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer, weil hier Provider zu Hilfs-Sheriffs gemacht werden und in die Pakete reinschauen der Nutzerinnen und Nutzer.
Mit der neuen EU-Verordnung zur Netzneutralität wird also genau die eingeschränkt, sagt Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft. Außerdem erlaubt die Verordnung auch, wenn sie denn kommen sollte, zu schauen, was ihr so an Daten durchs Netz schickt. Was ihr dagegen tun könnt, das erfahrt ihr gleich hier bei Trackback. Let's turn on the lights on, 'cause we need to see. Turn the Lights On von Fresh Body Shop. Das ist Netzmusik. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal ins Blog zur Sendung gehen. Trackback.fritz.de ist die Adresse. Dann da gibt es auch einen Link, wo ihr euch diesen Song aus dem Netz ziehen könnt. Ihr habt einen neuen coolen Musikstreaming-Dienst entdeckt und könnt den aber leider nicht hören, weil der viel, viel, viel zu langsam ist. Dieses Beispiel könnte Realität werden, wenn am Montag im Europäischen Industrieausschuss über eine neue EU-Verordnung abgestimmt wird, die das Prinzip der Netzneutralität regelt. Normalerweise sollen alle Daten und Dienste gleich behandelt werden. Kommt diese Verordnung aber, dann wäre das nicht mehr der Fall. Ich habe eben schon mit Alexander Sander gesprochen. Der setzt sich für digitale Bürgerrechte beim Verein Digitale Gesellschaft ein. Und ich habe ihn gefragt, weil ich es so ein bisschen irritierend finde, dass die EU ja zum einen sagt, ey, wir wollen doch die Netzneutralität tatsächlich schützen und auch gesetzlich verankern. Das scheinbar aber nicht der Fall zu sein scheint. Habe ich also den Alex gefragt, kann das sein, dass die EU einfach etwas anderes unter Netzneutralität versteht, als wir das tun?
Genau, also es wird zwar immer wieder gesagt, dass Netzneutralität gesetzlich verankert werden soll, was sich aber schlussendlich dahinter verbirgt, ist, also hat überhaupt nichts mit Netzneutralität zu tun. Hier werden also immer von Premium-Diensten ist da immer die Rede oder eben von diesen Spezialdiensten, und das hat am Ende überhaupt nichts mit Netzneutralität zu tun. Hier wird ein Begriff sozusagen missbraucht.
Gibt es dann überhaupt die Möglichkeit, diese Verordnung noch abzuwenden, oder ist absehbar, am Montag werden alle das Händchen heben und dafür stimmen und damit ist die Sache durch?
Nein, also wir haben ja auch diese Kampagne ins Leben gerufen, safetheinternet.eu, wo man relativ leicht seinen Abgeordneten kontaktieren kann. Man kann ihnen zum Beispiel einen Fax schicken, man kann sie kostenlos anrufen, man kann ihnen aber auch eine E-Mail schicken und da nochmal auf das Problem aufmerksam machen und sich dafür einsetzen, dass eine Netzneutralität tatsächlich gesetzlich verankert werden soll. Und vorausgegangene Ausschüsse haben auch schon relativ positiv darüber abgestimmt. Der entscheidende federführende Ausschuss, der Industrieausschuss, der jetzt am Montag eben abstimmt, da sind allerdings die Mehrheitsverhältnisse noch sehr unklar. Hier besteht die Gefahr, dass eben dieser federführende Ausschuss sich nicht für Netzneutralität einsetzt. Allerdings muss man auch sagen, dass darüber hinaus das Ganze nochmal im Plenum abgestimmt wird. Also selbst wenn jetzt am Montag der ITRA-Ausschuss gegen Netzneutralität stimmt, ist das zwar ein sehr, sehr großes Problem. Dennoch gibt es dann noch eine Abstimmung im Plenum, die wahrscheinlich Anfang April stattfinden wird, sodass auch darüber hinaus noch die Abgeordneten kontaktiert werden können und sollten, um zu sagen, wir wollen eine gesetzliche Verankerung, eine echte gesetzliche Verankerung der Netzneutralität erreichen.
Angenommen, der Worst Case tritt ein, also sowohl der Ausschuss als auch dann das Plenum entscheiden sich sozusagen gegen Netzneutralität am Ende. Was passiert dann weiter? Wann tritt diese EU-Verordnung dann tatsächlich in Kraft? Kann man dann noch irgendwas tun?
Also dadurch, dass es eine Verordnung wird, die natürlich dann direkt und überall in allen Mitgliedstaaten, so wie sie da von der EU verhandelt wurde, Gültigkeit erlangt, ist es dann sehr, sehr schwer, das zurückzudrehen. Also es ist eigentlich jetzt der Zeitpunkt, wo wir die gesetzliche Verankerung der Netzneutralität tatsächlich durchsetzen können. Falls das nicht passieren sollte, ist es sehr, sehr schwer, dieses Gesetz wieder umzudrehen. Also man müsste dann sozusagen eine Änderung der Verordnung in einem neuen legislativen Prozess durchsetzen. Und das ist sehr, sehr schwierig, das auf EU-Ebene durchzusetzen.
Also am besten jetzt und die nächsten Wochen noch handeln, sagt auch Alexander von der Digitalen Gesellschaft. Damit könnt ihr also noch euer Internet schützen, indem ihr eure Abgeordneten kontaktiert. Wie das funktioniert, steht dann nochmal sehr ausführlich auf savetheinternet.eu oder eben auch im Trackback-Blog, da haben wir es euch auch nochmal verlinkt. Okay, wir geben es zu. Less X More, die sind uns schon häufiger mal über den Weg gelaufen. Ihr hört sie gerade mit In My Head. Aber mittlerweile kommt man wirklich nicht mehr an den Rockern aus Frankreich vorbei, denn eigentlich seit Monaten dominieren sie immer mal wieder die Charts bei Eamendo, dem Netzmusikportal. Dementsprechend jetzt auch hier im Radio. Und den Download-Link, den gibt's im Blog zur Sendung. Viele Blogger, die schreiben ja über sich oder über ein ganz spezielles Thema was ins Netz und das alles für lau, einfach nur, weil es ihnen Spaß macht. Das scheint aber andere Unternehmen, manchmal auch Medien dazu zu verleiten, zu glauben, bei Bloggern gibt's irgendwie alles umsonst. Zumindest flattern Bloggern immer mal wieder Anfragen ins Haus, dass sie doch mal kostenlos schreiben können. Die Bloggerin Ninia Lagrande hat dazu einen Artikel auf ihrem Blog verfasst mit dem Titel Reichweite bezahlt keine Miete. Wann kostenloses Bloggen nun okay ist und wann nicht, darüber sprechen wir jetzt mit ihr. Hallo Ninia.
Hallo Theresa, hi.
Also erstmal vorweg, verdienst du mit deinem persönlichen Blog Geld?
Ganz, ganz wenig. Also ich habe Flatter eingebunden. Ich meine, jeder, der das eingebunden hat, der weiß ungefähr, wie viel da im Monat bei rumkommt. Das ist schön, weil das so eine Art Lob ist, aber da verdient man natürlich nicht viel Geld. Ab und zu schreibe ich mal Artikel für Unternehmen, die tatsächlich bereit sind, dafür entsprechend auch zu bezahlen. Und sonst nicht direkt mit dem Blog, sondern dann eben über Aufträge oder Jobs oder Auftritte, die über den Blog reinkommen. Also Leute, die den Blog gelesen haben und mich dann für irgendwas anfragen.
Das heißt, du würdest also nicht umsonst einfach so mal für irgendwen anders schreiben?
Das habe ich schon gemacht. Es waren auch entsprechend Kommentare unter diesem Text, über den wir sprechen. So von wegen, ja, ich schreibe auch mal was kostenlos aus Marketingzwecken. Das finde ich auch teilweise okay, wenn man denjenigen zum Beispiel kennt oder sagt, ja, ich möchte da mal ein Thema loswerden. Aber wenn ich weiß, dass das eine große Firma oder große Plattform ist, die sich das leisten kann, denen dann was zu schenken, denn das macht mir ja Arbeit, das finde ich schwachsinnig.
Du sagst ja auch relativ direkt, Reichweite bezahlt eben keine Miete.
Genau.
Warum ist das also für dich kein Argument, wenn jetzt irgendwie ein Unternehmen ankommt und sagt, na Mensch, aber hier Reichweite gibt's ja. Und ganz, ganz toll ist das ja auch für den Lebenslauf, weil wir sind ja irgendwie ein großes, tolles Unternehmen. Warum zählt das für dich nicht?
Ganz einfach, weil das für mich ja auch Arbeit ist. Also nur weil ich das Glück habe, dass mir das Spaß macht, ist es trotzdem Zeit, die ich mir nehmen muss. Und ich muss recherchieren, ich muss mir die Zeit nehmen zu schreiben, ich muss kreativ sein. Das ist, die würden wahrscheinlich auch nicht bei einem Maurer anrufen oder bei einer Malerin und sagen, hier kommt doch mal vorbei und macht uns was. Das macht sich bestimmt auch gut für den Lebenslauf. Und beim Schreiben und beim Bloggen wird immer davon ausgegangen, dass man das eben so gerne macht und dann braucht man da halt kein Geld für. So. Da kann man ja froh sein, wenn man da mal eine Plattform geschenkt kriegt und dann da was schreiben darf.
Wie alltäglich sind denn solche Anfragen? Also ist das was regelmäßig tatsächlich einmal so unterkommt oder ist das so eher die Ausnahme, dass mal jemand so ein bisschen fies fragt, machst du auch hier umsonst für mich mal einen schönen Text?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es kommt jetzt nicht jeden Tag vor und auch nicht jede Woche. Es gibt aber auch so diese Anfragen, wo die dann so tun, als würde man was Tolles dafür bekommen. Ne? Also wenn das dann von einer Firma ist und die sagen dann, ja, du kriegst dann einen Gutschein, den du bei uns einlösen kannst. Davon kann ich auch meine Miete nicht bezahlen, wenn wir das mal so rumdrehen. Oder die sagen irgendwie, also man kriegt dann irgendwie eine Entlohnung oder Eintrittskarten für irgendwas und so. Das ist auch nicht richtig, finde ich. Also wenn ich zum Friseur gehe, dann gebe ich dem auch keinen Gutschein dafür, dass ich mal für ihn koche oder so, sondern bezahle ich den auch.
Nun muss man ja ehrlicherweise sagen, du bist ja jetzt auch kein, ich sag mal, kleiner Bloggerfisch mehr. Du bist ja schon ein bisschen bekannter in der Bloggerszene. Macht das vielleicht aber für einen unbekannten Blogger, der jetzt gerade am Anfang steht und sich mehr Reichweite wünscht, schon Sinn auch mal zu sagen, ah, jetzt schreibe ich den Artikel halt einfach mal so?
Das finde ich ganz schwierig. Also das generell überhaupt nicht zu machen, gerade wenn man noch, wenn man jetzt wenig Leser hat und man möchte ein bisschen mehr Bekanntheit bekommen und man kriegt ein Angebot vielleicht von einem befreundeten Blogger, der schon mehr Reichweite hat, dann kann man das sicherlich kostenlos machen. Aber ich finde es halt schwierig, wenn Unternehmen kommen, die sich das tatsächlich leisten könnten. Und wenn man dann einmal damit anfängt, zu sagen, ja, ich mache das kostenlos, dann wird es schwer, aus dieser Schleife wieder rauszukommen und irgendwann zu sagen, ja, aber ab jetzt möchte ich aber was dafür haben.
Macht es vielleicht auch für andere Blogger wiederum schwer, ne?
Genau.
Hast du denn so das Gefühl, im Netz ist generell immer noch so ein bisschen kostenlos Mentalität angesagt? Also dass eben auch andere Leute denken immer noch, ja, im Internet, da ist ja mal alles kostenlos, also machen auch die Blogger alles kostenlos?
Nein, ich glaube, dass sich das im Moment ein bisschen ändert. Also es gab ja auch schon im Vorfeld zu meinem Artikel ganz viele tolle Artikel zum Thema Blogger Relations und so. Und ich habe es dann halt so ein bisschen in die lustige Sparte gedreht. Ich glaube, dass da wirklich inzwischen so eine Art Umdenken stattfindet, weil auch in vielen Unternehmen inzwischen Leute reinkommen, die sich mit dem mit Blogger Relations und mit Social Media und so auskennen und die dann eben auch weitertragen können. Hier, du kannst hier nicht einfach anfragen und dann schreiben die mal was kostenlos über uns. Ich glaube, dass es noch nicht richtig perfekt läuft, aber ich habe das Gefühl oder ich hoffe, dass wir im Moment in so einer Art Umbruchphase sind.
Im Trackback-Blog trackback.fritz.de, da findet ihr nochmal den ganzen kompletten, wirklich sehr unterhaltsamen Artikel von Ninia Lagrande. Ich finde, der ist nämlich nicht nur schlau, wirklich, der ist ganz, ganz lustig. Solltet ihr mal lesen. Das Ganze ist eine Kunst und um es mit den Worten vielleicht von Ninia auch nochmal zu sagen, auch wenn es nicht so aussieht, eine Kunst ist auch Arbeit. Ninia, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg.
Danke.
Lass dir nicht
übers
Ohr hauen.
Ja, mach ich.
Ciao.
Ciao.
Steady stride, feel to arrive. Retreat and close your mind. The answer is focus on the inside. This time it feels right. Focus on the inside. This time it feels right. Focus on the inside. This time it feels right. Focus on the inside. This time it feels right.
This time feels right.
Ich habe ihn ja das erste Mal hier bei Fritz gehört, Helmut. Und auch wenn ihr vielleicht fleißige Hörer von Unsigned seid, der Show für Bands ohne Plattenvertrag, immer am Sonntagabend ab 18 Uhr hier bei Fritz, dann hat er vielleicht euch auch schon verzaubert. Denn alles, was der macht, das macht er nur mit einer einzigen Loop-Maschine. Und mir geht's ja so, gebt den Männern ein bisschen Technik in die Hand. Ich bin ja sowieso schon hin und weg. Wenn es euch genauso geht, dann könnt ihr euch jetzt unter der CC-Lizenz sein aktuelles Album runterladen, kostenlos zum Download. Link gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Gemeinsam auf der Couch schön Videospiel zocken mit den Geschwistern, euren Freunden oder eurem Freund oder der Freundin. Das ist schon eine gute Sache. Aber stellt euch mal vor, ihr würdet mit 50.000 Leuten gleichzeitig versuchen, ein einziges Spiel zu steuern, bei dem jeder an einen Controller ran will. Ja, das führt entweder zu Mord und Totschlag um den Controller. Oder ihr spielt Twitch Plays Pokémon. Da spielen nämlich tatsächlich 50.000 Leute das alte Pokémon-Game für den Gameboy. Ihr wisst schon, hier mit diesem gelben Pikachu-Tierchen und so weiter. Und das auf jeden Fall alle gleichzeitig und zusammen und gegeneinander. Wie das funktionieren soll, das erklärt euch jetzt Fritz Gamechecker Dennis Kogel.
Wenn man 1 Million Schimpansen an 1 Million Schreibmaschinen setzt, so geht der berühmte Spruch, dann muss dabei irgendwann Shakespeare rauskommen. Der Beweis dafür, das ist Twitch Plays Pokémon. 50.000 Menschen kontrollieren hier mit ihren Befehlen einen einzigen Spielehelden in Pokémon für den Gameboy und schaffen es sogar weiterzukommen. Das Spiel läuft dabei als Gameboy-Emulation auf dem Rechner des anonymen Veranstalters. Auf der Seite Twitch seht ihr den Pokémon-Video-Livestream. Welche Tasten im Spiel gedrückt werden, bestimmt aber nicht der Veranstalter, sondern ihr selbst über den Chat auf der Seite. Ihr schreibt einfach Befehle in den Textchat. Links, rechts, Select, Start, A, B, B. Über ein Programm wird jeder Befehl im Spiel nacheinander ausgeführt. Und das führt zu Chaos. Die stärksten Pokémon werden in die Freiheit entlassen und statt weiter gegen andere Trainer und das gemeine Team Rocket zu kämpfen, jammen Spieler mit dem Soundtrack, indem sie gegen Wände laufen und das Menü an- und ausmachen. Über 6,5 Millionen Mal wurde der Livestream bereits angeschaut und zeigt damit, dass der Quatsch, den wir in und mit Spielen anstellen, oft unterhaltsamer ist als das, worum es im Spiel überhaupt gehen sollte.
Und deswegen solltet ihr am besten einfach mal mitmachen, könnt ihr nämlich immer noch im Twitch Plays Pokémon Kanal von Twitch TV. Die Links dazu findet ihr natürlich wieder in unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de oder auf fritz.de/multimedia. Zoe Lila ist ja scheinbar nicht aufzuhalten. Die Platte von ihr ist zwar schon jetzt mehr so ungefähr ein Jahr draußen und trotzdem schafft es die Berliner Sängerin immer wieder für Aufmerksamkeit zu sorgen. Promo echt wie bei den Großen. Ihr neuester Streich ist das Video zu dieser Single, die ihr gerade eben gehört habt. Bleed heißt sie. Und wir können euch schon mal so viel verraten, dass Berlins Netzmusikdame Nummer 1 auch einen kleinen feinen Konzertabend mit nur CC-Musik in Berlin geplant hat. Sobald wir natürlich genaueres wissen, erfahrt ihr es hier bei Trackback. Ihr könnt so lange aber schon mal ins Blog zur Sendung gehen. Trackback.fritz.de ist die Adresse. Und da könnt ihr dann nämlich mal auf den Link klicken zu ihrem neuesten Video Bleed.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Das ist ja diese kleine Rubrik, wo wir euch jede Woche einen Blogger und eben ja auch das Blog, was er eben so schreibt, vorstellen. In der letzten Woche war hier die Bloggerin Lakritze mit dem gleichnamigen Blog zu Gast und die haben wir gefragt, welches Blog wir denn in dieser Woche vorstellen sollen und die hat uns ihr Lieblingsblog verraten.
Guck mir gerne Bilder an bei UFO-Port Glufenteich. Das finde ich ist eine wunderbare Seite, die sich so mit den unscheinbaren Dingen des Lebens befasst. Also da gibt es zum Beispiel eine Rubrik über Kaugummiautomaten oder Reiseberichte aus dem Nahen Osten, was also wirklich ja, außerordentlich spannend ist. Und viel Bild, wenig Text. Sehr erstaunliche Perspektiven.
Viel Bild, wenig Text. Das ist gerade so fürs Wochenende super gut. Dementsprechend habe ich also den Jirschi vor der Sendung angerufen. Der gehört zum UFO-Port Glufenteich dazu und wollte erstmal gleich von ihm wissen, woher denn dieser skurrile Name UFO-Port Glufenteich kommt.
Also der Name, der stammt von mir. Denn es hat so damit zu tun, ich habe schon immer so einen leichten Tick für obskure Orts- und Flurnamen. Und der Glufenteich, das ist einfach eine Flur im Nordschwarzwald, über den Namen bin ich mal auf einer Landkarte gestolpert. Und naja, ein UFO-Tick habe ich dann auch noch so ein bisschen. Irgendwie kam dann eins zum anderen, einfach so ein fantasieanregender Name, der UFO-Hafen irgendwo im Nirgendwo.
Aber eigentlich könnte man ja sagen, so ein bisschen ist der Name ja auch Programm, denn ihr fotografiert ja auf dem Blog ganz viele unterschiedliche Orte, zum Teil also auch skurrile Dinge an irgendwelchen Orten. Streunert ihr da einfach irgendwie durch die Gegend oder fahrt ihr gezielt irgendwo hin, um irgendwas zu finden, zu fotografieren, vorzustellen, wie auch immer?
Das mal so, mal so. Also es gibt, oder zurzeit komme ich weniger dazu, aber es gab Zeiten, da habe ich wirklich mal einfach nur Zeit dafür verwendet, in der Gegend rumzufahren, mit der Bahn oder mit dem Auto, je nachdem, und wirklich nur um Ausschau zu halten nach Dingen. Aber meistens ist es dann doch eher so, dass einem die Dinge über den Weg laufen, sei es auf einem Wanderausflug oder wenn man Freunde besucht, in der Stadt, auf dem Land. Also das meiste sind Zufallsfunde.
Das heißt, du hast aber immer eine Kamera dabei?
Fast immer. Also immer dann, wenn ich wohin gehe, wo ich noch nicht war.
Was ist denn für dich so das schönste Fundstück vielleicht so im letzten Jahr gewesen?
Das schönste Fundstück im letzten Jahr. Also mir fällt gerade was ein, was vielleicht schon ein bisschen älter ist. Es war ein Automat, und zwar ein Petz-Automat. Das sind diese uralten Brausebonbons, wo eben, also es war wirklich so ein 60er-Jahre-Automat, der leider mittlerweile nicht mehr existiert. Der hat sich in einem kleinen Dorf eigentlich bei uns in der Nähe erhalten. Man konnte kaum mehr was drauf erkennen. Total verwittert. Ja, aber er hing noch. Mittlerweile hat ihn wohl jemand mitgenommen.
Gibst du warst das?
Nee. Ich habe nur das Gefühl, ich bin schuld dran, weil ich ihn dokumentiert habe.
Hast du denn ansonsten auch in deinem Berufsleben oder so irgendwas mit skurrilen Namen, skurrilen Bildern fotografieren oder so zu tun oder machst du was völlig anderes?
Ich mache einerseits was völlig anderes, andererseits genau dasselbe.
Das musst du erklären.
Also ich arbeite in einer Online-Redaktion, habe dort allerdings nichts mit obskuren Dingen oder Namen zu tun, sondern eigentlich mit Medienbildung.
Dabei finde ich, dass ja auch selbst nicht nur der Name des Blogs, sondern ja auch der Name, so wie du im Impressum stehst, ja auch viele Fragen aufwirft. Denn du bist da nicht mit deinem Nachnamen eingetragen, sondern der Nachname ist quasi eine Zahl. Was hat's denn damit auf sich?
Die Zahl, das ist die alte Postleitzahl von meinem Heimatort.
Ah, Okay. Sehr gut. Dann lass uns mal zur Kurzfragerunde kommen, wo ich dich jetzt nochmal in Kürze tatsächlich so ein bisschen auf Herz und Nieren testen werde. Okay? Mhm. Der oder das Blog?
Der Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook gezwungenermaßen.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows.
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus und noch andere Accounts hast du insgesamt?
Na, ich schätze mal so 5, 6. So.
Hardcore oder Casual Gamer?
Casual bis gar nicht.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Verschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du später deine eigenen Einträge nochmal liest bzw. anschaust?
Oh Gott, was habe ich denn da für Zeichensetzungen? Ja, so in etwa.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Das ist eine Webcam vom Pforzheimer Hauptbahnhof.
Da muss ich jetzt aber mal einhaken. Wieso?
Ich war in Pforzheim auf der Schule früher und habe auch viele Zeit da in der Nähe verbracht, rund um den Bahnhof. Da hing man halt so in der Jugendzeit rum. Und irgendwann vor Jahren habe ich die mal eingerichtet als Startseite und das hat sich einfach so eingebürgert. Und ich finde es immer ganz lustig zu sehen, was da manchmal laufen da Leute vorbei, wo man denkt, man kennt sie oder man sieht halt, wie die Züge ein- und ausfahren. So ein Blick, der erinnert an den Blick zum Fenster raus von der Wohnung von Kumpels von mir damals. Also ist einfach ganz interessant, immer wieder in die Vergangenheit zu schauen.
Ich merke, du hast tatsächlich ein Faible für Skurrilitäten. Und vielleicht hast du ja auch skurrile Blogvorschläge, denn in der nächsten Woche wollen wir auch wieder Blogs, Podcasts oder was auch immer vorstellen, irgendwas aus dem Netz. Was kannst du uns empfehlen?
Wie viele darf ich denn vorschlagen? Ich hätte zum einen den Blog namens wunderbra.org. Das machen zwei Mädels, die berichten so über Alltägliches, das dann teilweise, Geschichten, die das Leben schreibt, wo irgendwann die Grenze von Fiktion und Realität verschwimmt und man immer so genau weiß, was ist denn nun echt und was nicht. Dann hätte ich noch ähnlich obskur wie mein eigener Blog, die Bechts Ölroute, eine hessische Seite, wo es um Werbeschilder für ein gewisses magenfreundliches Öl geht, die quer über Hessen verstreut sind und fotografiert werden. Oder nochmal was ganz anderes, ein Arbeitskollege von mir, der bloggt mit seinen Schülern, also der ist Geschichtslehrer und seine Schüler haben dann die Aufgabe, eben anstatt einem Heft einen Blog zu führen. Und die Adresse lautet geschichtsheftsmz.wordpress.com.
Okay.
Da dürft ihr euch was aussuchen.
Ja, drei sehr unterschiedliche, sehr schöne Vorschläge. Ich bin gespannt, wer das Rennen am Ende macht.
Und ich auch.
Gibt es sonst vielleicht noch eine Frage, die ich dir noch hätte stellen sollen, müssen, unbedingt?
Ich glaube nicht.
Damit war auch das wieder ein rundes Interview mit dem Blogger Privat aus dieser Woche, Joschi Hoeneß vom UFO-Port Glufenteich. Mit Trackback ist es damit aber auch schon wieder hier am Ende. Aber ich habe noch eine allerletzte Netzmusik für euch. Und die kommt von Quixotism, Bloodletting heißt der Song. Und ich finde es sehr sympathisch, wie Quixotism über sich selber urteilt und was er über sich so sagt. Und zwar sagt er nämlich, ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich tue. Das kann man zumindest auf seinem Facebook-Profil sehen und auch auf dem Bandcamp-Profil. Und kommt aber ziemlich gute Musik bei raus, auch wenn er da schon wieder sagt, seine Inspiration wären eigentlich Drake und Justin Bieber. Lustige Mischung, klingt aber überhaupt nicht danach, klingt aber trotzdem ganz wunderbar. Bis dahin also, nächste Woche ist hier wieder Jonte Weiland am Mikrofon. Also wir sehen uns im Netz und hören uns im Radio. Und jetzt für euch der letzte Netzmusiksong, Quixotism, Bloodletting.
Thank you. Fritz. Und das hört man.